Hallo ihr Lieben da draußen, es geht wieder weiter mit den Plaudereien beim Burn in der Plauderecke. Wieder mal ein ganz besonderer Gast, ich meine, ich habe nur besondere Gäste, aber heute freue ich mich auch wieder sehr, dass er da ist. Der Felix Weber ist da. Hallo Felix, grüß dich.
Grüß dich, Bernie.
Ja, der Felix ist auch schon ganz, ganz lang dabei als Kunde bei uns hier und wahrscheinlich noch länger auch Sammler. Du bist ja so ungefähr unser Jahrgang, hast wahrscheinlich auch an Flohmärkten angefangen hier und so.
Nee, ich habe angefangen am Kiosk. Im Schreibwarengeschäft.
Ja. Was war dein erstes? Erinnerst du dich noch?
Tarzan.
Tarzan? Ja. Okay. BSV, Hitcomics und so, ne?
Schon Mondial habe ich gekriegt von dem Nachbarn.
Ah ja, okay.
So einen großen Stapel, der war dann irgendwann weg.
Ja.
Und man hat ja alles gelesen.
Ja. Also das ist ja das, was ich immer sage, wenn wir uns, wir Alten uns unterhalten. Du hast ja nicht viel gehabt, du musstest ja nehmen, was du kriegst und das hast du alles zusammengeholt.
Es gab viel.
Ja, findest du?
Der Nachbarjunge, der hat, die Tante war, glaube ich, bei EHPA oder so, und die hatten immer Kisten voll von Zeug rumliegen. Der hat mir dann auch diese Tarzanstapel immer gegeben. Und also ich finde, es gab immer viel.
Ja, es gab schon immer viel, aber du hast es halt nie so am Stück was gekriegt und du hast es auch nicht leisten können.
Nee,
ja?
Sammeln war nicht
das heißt, in das dem heißt, Sinn. Du bist dann schon immer rumgegangen, Flohmarkt und was du dann da gekriegt hast, meine ich. Ne? Und so, dass du Lesefutter zusammenkriegst.
Flohmarkt,
so.
Ich war da auf dem Land dann draußen,
da gab es keinen Flohmarkt.
Kein Flohmarkt.
Also. Du Armer. Ja, ich als Stadtkind hatte es da gut.
Ja, ich war 72, 71, 72 waren wir auch hier in Würzburg. Ja. Da war die Versorgung natürlich viel besser.
Ja.
Da hat man auch Zack und sowas gekriegt. Und das gab es dann auf dem Land wieder nicht, wo ich wieder zurückgezogen bin.
Ja. Naja, wir hatten den Kiosk auf, auf dem Sternplatz. Ja, da ging es bei mir los und dann gab es so ein paar Lädchen halt, die was hatten, die so Zeugs angekauft haben und dann mit dickem Stift 40 Pfennig draufgeschrieben haben.
Das kenne ich nicht.
Das kennst du gar nicht?
Nee, das kenne ich gar nicht. Ich kenne dann als ersten Laden den hier.
Okay.
Und wann war das? 82, 81?
81 haben wir aufgemacht.
Wahrscheinlich war ich 81 schon da.
Bald entdeckt. Ja. Das hätte ich gar nicht gedacht.
Ich hatte Schulprobleme und dann haben sie mich auf die Berufsschule mal geschickt für ein, zwei Jahre. Und da bin ich hier vorbeigelaufen, um dann aufzukommen, da oben Richtung Frauenland. Und da habe ich das hier gesehen, sonst hätte ich das nicht gekannt.
Jetzt haben wir natürlich eins übersprungen, wir haben dich gar nicht richtig vorgestellt. Ja. Ich habe nämlich den Felix Weber da und der Felix Weber ist freischaffender Künstler.
Ich bin bildender Künstler, ich male Bilder und stelle die aus und verkaufe die.
Und macht auch Comics.
Ich mache auch Comics, ich habe 18 Nummern von meinem selbstverlegten Comic. Ja. Ich mache auch Musik, also ich mache nichts anderes.
Ja.
Außer, dass ich noch zwei Kinder großgezogen habe über die Zeit.
Naja, das ist, also ist auch, wie ich was, weiß, ja auch ganz schön anstrengend.
Ist auch was, aber das ist mein Beruf.
Ja, super. Ja, und dann bist du 82 dann auch schon hier aufgetaucht, dann warst du
aber
da
nicht
auch so 15,
lang. Ich war
16
dann.
Dann
war ich 15.
Und das war, weil 16. du hier an der Schule warst und dann warst du wieder verschwunden?
Nee, dann bin ich sehr bald nach München gezogen.
Ach so.
Und war dann 10 Jahre weg.
Ach so.
Und dann bin ich erst wieder nach 10 Jahren wieder
hergekommen. Okay, das erklärt das, warum ich dich dann erst später
so in Erinnerung habe. Wir kennen uns erst seit Anfang der 90er.
Wir beide sind dann so in Kontakt gekommen über die US-Schiene dann eigentlich, über die amerikanische.
Ich habe in den 80er und 90er Jahren hauptsächlich.
Weil dann hast US. du auch nur, bist dann auch nur noch auf die US-Schiene gegangen dann, ne?
Schon in den späten 70ern eigentlich habe ich angefangen, wie hat der geheißen?
Beim Edeltraut Schmidt,
da habe ich auch meine Sachen. Da habe ich mein US-Zeug, bevor das hier gab.
Wir selber hatten,
Und dann konnte man hier so alte US-Kram auch kaufen beim Hermke.
Ja.
Das war ganz gut.
Ja, wir hatten da ja auch immer mal was da und ich habe das dann, als ich dann 93 hier fest angefangen habe, habe ich dann die US-Schiene hier aufgebaut und etabliert.
Ja,
und
vorher war das ja nur so ein Krabbeleck.
Da war das
von den GIs.
Genau, was man so ein bisschen angekauft hat, was halt mal so liegen geblieben ist. Zwischendurch hatten wir auch mal einen Comic-Vertrieb, der es mal gemacht hat, der Philp, Comicladen Philp. Weiß nicht, ob der noch was sagt. Der hat in den 80ern
Günter Philp.
Günter Philp, genau.
Ja.
Der hat in den 80er Jahren auch einen Versand gehabt und der hatte mal eine Zeit lang auch amerikanische
war
Comics. Der war in Kitzingen.
Habe ich auch irgendwie auf dem
Schirm. Der hatte ja keinen Laden, der hat einen fetten Katalog gemacht damals, relativ aufwendig und gut. Hat aber deutsche Comics, hauptsächlich eben aber auch US-Comics vertrieben und war einer der ersten auch, der das gemacht hat. Und da habe ich meine ersten Sachen geholt gehabt, der hat es dann aber aufgehört und dann bin ich auch zum Schmidt. Ne? Und der hat ja alles super geliefert über Jahre. Der
super.
Hat einen tollen Import gehabt.
Gut, dann in München bin ich dann zum, wie heißt der? Jürgen.
Da bist du im Janetzky.
Beim
Janetzky gelandet.
Ich war Janetzky-Kunde ein ganzes Jahrzehnt lang.
Okay.
Der war auch nicht schlecht. Der Janetzky selber hat eigentlich nichts gemacht, aber der hat so einen guten Mann gehabt. Wie hat der geheißen? Robert Roland. Inzwischen weiß ich nicht mehr.
Ja.
Aber der war top und okay. Da hast du dann auch den ganzen Indie-Kram gekriegt, relativ bald.
Der Janetzki hat viele gute Sachen gemacht früher schon. Ja. Immer, ja? Der war auch seiner Zeit weit voraus. Und insgesamt hast du in Deutschland nicht viele Ecken gehabt, wo du das bekommen hast. Wo du
in Frankfurt gab es immer noch
ein paar große,
in die Hamburg gab es immer einen.
Und in dem Pott dann wieder ein bisschen was noch.
Ne? Und München hat er jetzt wieder nichts. Ne?
Ja. Die haben zugemacht, die Comic Company.
Gell? Ja, die machen gerade zu.
Oder machen gerade zu. Ja. Die haben, glaube ich, auch irgendwie keinen Nachfolger gefunden oder so. Irgendwie war das.
Ne? Aber, wie du schon sagst, das Geschäft ist schwierig. Ne?
Ja, ja. Ja. Naja, gut, jetzt.
Gehen wir in die Folge.
Gehen wir nochmal so in den Rhythmus rein. Den Laden haben wir jetzt, wann du in den Laden aufgetaucht bist und seitdem bist du auch Kunde.
Dann waren viele die Kinder waren Kunde, ne, bei euch.
Und dann kamen sogar deine Kinder dazu, die waren dann auch Kunde.
Die waren lange Kunde, bis du, solange die noch da waren, eigentlich immer.
Aber bei dir hat sich's dann schon auch stark verändert. Das ist mir dann immer über die Jahre aufgefallen. Bei dir hat sich's dann auch mehr und mehr reduziert. Du hast wirklich dann nur noch ganz ausgelassen und gesagt, das ist alles nichts mehr für mich, oder?
Es ist eigentlich gar nichts mehr, was mich interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, du hast noch zwei Sachen im Abo. Das eine ist der Jack Kirby Collector, weil du den Herrn Kirby magst und da kommen wir bestimmt nochmal drauf.
Und Love and Rockets habe ich noch.
Ne? Und Love and Rockets hast du noch. Ne?
Und auch das muss ich sagen, ist auch nicht mehr so, wie es mal war.
Ja, also und ansonsten, du hattest ja wirklich viel Sachen dann. Ja? Du hast dann die alten Sachen zum Teil auch nochmal nachgekauft.
Ich habe meinen ganzen Backstock gemacht Ich habe in den 80ern noch viel mehr verschiedene Sachen gehabt. Bei Mianetzki hatte ich den ganzen Indica, egal was.
Ja. Hast du das alles noch?
Ja, meist ist noch da.
Und du warst schon auch eher Sammler auch, ne? Nicht nur
kein Komplettist.
Leser, oder? Kein Komplettist.
Nee, kein Komplettist. Aber
hast du Sachen, die du nicht gelesen hast daheim?
Ja, klar. Ich habe natürlich Sachen,
die... Da entlarvst du den
Sammler immer. Aber eben früher.
Ja.
Da habe ich viele Sachen, die habe ich auch heute nicht gelesen, weil sie einfach scheiße sind. Sorry. Was man einfach mal mitgenommen hat und das hat man dann so eingeordnet. Ja. Ich schaue auch so durch, was es gibt an neuen Sachen und es wirklich interessieren tut mich nichts. Ich habe auch ein Problem damit, was früher Alternative oder Indie-Comics waren, was jetzt dieses Graphic-Novel-Theater umgearbeitet wurde. Du hast jetzt eben tolle Aufmachung, aber es ist nichts drin.
Ja, ja.
So in den meisten.
Das fing ja so ein bisschen in den späten 90ern an. Der Image-Look kam auf und der Inhalt wurde immer dünner. Ne? Es hat sich dann zwischendurch mal wieder
deutlich
gebessert.
Aber
da wurde mal eine Zeit lang nur auf Optik Wert gelegt und das war echt zum Teil schade. Ja? Also gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir doch mal zu den Klassikern.
Ich mache das chronologisch, habe ich mir gedacht. Ich bin ja gut vorbereitet in die Sache hier gekommen.
So, der Herr hat sich vorbereitet. Ja,
chronologisch ist das Erste, was mich richtig umgehauen hat und wo ich Fan war davon, ist Tarzan von Jesse Marsh.
Ich mag auch Hogarth
und ich mag auch
Russ Manning.
Russ Manning ist da auch immer drin ein bisschen. Mhm. Der tuscht ja auch Marsh. Zum Beispiel hier ist, glaube ich, das müsste Manning-Tusche sein.
Aha.
Über Marsh.
Der Manning hat dann auch getuscht. Ja,
vorher, zur selben Zeit wie auch die Brothers of the Spear heißt, das Backup, glaube ich, oder?
Also ihr seht auf jeden
Fall. Das ist auf jeden Fall Manning.
Ich habe hier ein original altes Tarzan-Heftchen vor mir liegen.
Tarzan. Also auf jeden Fall, Marsh ist von der Seitenaufteilung und von der Simplizität des Ganzen, war das für mich schon immer große Klasse.
Aha.
Der Schwarz-Weiß-Abgleich über die Seiten. Also rein vom Zeichnerischen ist es toll. Vom Storytelling ist es toll und es ist super von den nicht simpel oder einfachen Geschichten, aber eingängigen Geschichten. Der Mann heißt Gaylord Dubois, der die geschrieben hat.
Ja.
Sie sind spannend, fantastisch.
Die haben auch übernatürlichen Einschlag.
Haben auch übernatürlichen Einschlag.
Fantastische Elemente.
Tarzan tötet, im Gegensatz zu vielen anderen Comic-Charakteren, immer in den Heften. Mhm. Er tötet Tiere, er tötet auch Menschen, wenn sie zu böse sind.
Mhm.
Oder wenn sie irgendwie in den Weg gehen.
So hart war das
damals. Ja, das ist richtig gut. Also du bist kein Marsch.
Der Tarzan ist ein bisschen vor meiner Zeit. Ich bin an den nie so rangekommen. Ich habe dann da auch nicht viel gefunden. Ich habe immer mal ein Heftchen gehabt und gelesen. Aber das war dann zu meiner Zeit schon ein bisschen durch.
Und ich habe eben diese im inneren Brei gehabt. Mhm. Ich habe das dann auch, die Hefte wurden irgendwann weggeschmissen.
Ja.
Und dann in den 80er, 90er Jahren wiederentdeckt. Ja. Die Sachen, hab mir ein paar alte
Aber da, die gekauft. Haben doch damals gar nicht dazu geschrieben, wer die Sachen gemacht hat. Das hast du rausgefunden.
In den 80ern, ich glaube in Panels, war ein längerer Artikel von Alex Toss,
aha,
der auch ein großer Idol war, ja, war der Marsch.
Ja. Ja.
Dabei ist der Name für mich zum ersten Mal aufgetaucht, okay, und auch so eine Wiederentdeckung mit diesen abstrakten Linien, die da immer im Hintergrund sind und diese wirklich, ja, basisches Storytelling. Und dann habe ich aber immer noch eine Weile gebraucht, bis mir klar wurde, ist mir irgendwann mal so ein BSV-Heft in die Hand gefallen. Ach, ui, da ist er ja drin.
Okay.
Der Superzeichner. Ich, ja, wollte es vorher sonst, ja, die amerikanischen kaufen, die waren nicht zu kriegen für,
okay,
mich.
Okay, okay.
Dann habe ich ein paar BSV mir gekauft, weil ich eben kein Komplettist oder Sammler bin. Es war auch schwierig, gerade in den 80ern war es sehr schwierig, die zu kriegen für mich. Ich hatte,
klar, weil man ja kein Internet hatte, man musste ja durch die Lädchen oder Antiquariate tingeln oder irgendwas. Ja,
also
oder
ich habe dann dem Janetzke gesagt, wenn du welche kriegst, aber die waren meistens teuer, wenn sie gut waren. Ja. Außerdem musste man ja auch das aktuelle Zeug damals kaufen nebenher.
Na klar.
Irgendwann kam dann diese Dark Horse Sammelbände, die ich dann bei dir gekauft habe.
Okay.
Und so. Mittlerweile habe ich, glaube ich, alle gelesen, alle Jesse Marsch-Tatsachen.
Okay, wie viele hat er gemacht?
Bis 136, glaube ich, sind die chronologisch durch. Und dann kommt so ein Block Manning. Das sind dann diese klassischen Mannings, die wir kennen hier aus den Sammelbänden.
Ja.
Also dieser Tarzans Kindheit und bla bla bla. Was ist hier drin?
Da haben sie einen Manning drin, aber einen Hogarth auf dem Cover, die Lungen.
Ja, ja. Der Hogarth, den hatten wir immer noch in diesen großen Bänden.
Ja.
Das sind die Romane, ne? Hat der Manning gemacht. Dagegen die Marsch-Geschichten sind komplett losgelöst von dem Burroughs.
Krass. Mhm. Jetzt sammle ich seit über 40 Jahren Comics und habe wieder was dazu gelernt, weil der Meister da ist. Ich
wollte
dir
das schon mal erklären.
Da habe ich wieder dazu gehört, ja, das kenne ich. Ich rede gern zu viel, das wird mir auch immer vorgeworfen. Ich soll doch die Leute mehr zu Wort kommen lassen, das mache ich jetzt. Ich halte mich schön zurück.
Also und noch was.
Toll.
Allein auch die Aufmachung von diesen BSV-Sachen, die sind toll. Also, ich meine, es ist ja derselbe Verlag, der später dann Williams auch war.
Ja.
Und das sind komplette Übernahmen von den US-Heften. Da ist alles drin, nichts gekürzt. Das ist tippetoppe und auch noch mit den Originalfarbfilmen. Das, das schaut genauso aus wie in der US-Auflage. Mhm. Nicht wie später bei Williams, die mussten die neu kolorieren, weil das schon Jahre alt war, das Material.
Jesse Marsch, ja gut.
Ja,
dann gehen wir weiter in der Chronologie. Was kommt danach?
Jetzt kommt
der Williams Verlag. Jetzt kommt
auch erst Hit-Comics.
Ach so, doch auch erst Hit,
So hat man das zuerst gehabt, die waren schwarz-weiß.
Ja, da sieht man eigentlich echt die paar Jahre Unterschied, weil ich habe die Hit-Comics damals auch schon nimmer viele gefunden gehabt.
Du hast Hit-Comics nicht gelesen vom
Kiosk? Natürlich hatte ich welche, weil, wie gesagt, ich habe ja alles genommen, was ich gekriegt habe. Ja. Und da war immer mein Hit-Comic. Aber Hit hatte ja das Problem, dass ganz oft die Geschichte nicht weiterging, dass die halt irgendein einzelnes Heftchen hatten.
Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Die haben einfach
irgendein Heft
genommen. Da kamen mal vier Fantastic Four, da kamen vier Spinne, dann kamen vier
Fächer. Und da war es ja ständig, da kam so, zack, Geschichte geht nicht weiter. Ne?
Genau.
Und so. Das war dann bei Williams dann besser, deswegen habe ich die Hit dann auch nicht mehr weiter gesammelt.
Also wie gesagt, Kirby.
Okay, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier vorliegen die Fantastischen Vier Hit-Comics Nummer 53. Leider gelocht, also nichts wert,
das
aber
das ist so ein US-Heft, so nach 50, der Galactus-Geschichte, so irgendwie zwischen dem und dann, wo die Seiten kleiner wurden vom Zeichnen. Das sind ja noch die großen Seiten, die wir hier sehen. Und dann hat man eben Kirby so gekannt, diesen geleckten Joe Sinnott Kirby. Und später dann, wo Williams die Sachen rausgekommen, kamen ja die ganz frühen.
Ja.
Und da war ich, erstmal habe ich mir gedacht, in Fantastische Vier und dann ist da so ein Glubber-Ding und die schauen alle nicht so aus, wie ich gedacht habe. Da war ich
also
auch.
Der Joe Sinnott, muss man sagen, hat den dann geinkt, den Kirby. Und das war einfach nochmal die Qualität dazu.
Würde ich jetzt nicht so sagen, ich mag Sinnott, aber ich finde Kirby besser, wenn er von abstrakteren Tuschlern gemacht wird. Sinnott ist so wie Royer, der dann später die New Gods gemacht hat.
Aha.
Geht sehr nach dem, was da ist. Der verändert kaum was und er hat schon einen eigenen Stil, aber ist sehr nah am Original, an den Pencil. Dagegen zum Beispiel Coletta, ich weiß nicht, ob da ein Coletta drin ist.
Coletta war immer so ein bisschen feiner im Strich,
Coletta mag
oder?
Immer keiner, war feiner, da ist leider keiner drin.
Mhm.
Coletta, die Fanboys sind da mit ihm immer hart ins Gericht gegangen, weil er Hintergrundfiguren nicht getuscht hat, die hat er einfach weggelassen, weil er zu faul war, sagen die.
Das man war kann, wahrscheinlich ein Zeitdruck. Ne?
Man kann es aber auch so sehen, hat es vielleicht klarer gemacht, das Ganze.
Also
ich bin für Coletta im Zweifelsfall.
Aha.
Und noch mehr für, wie heißen die späten, Dee Bruce Barry zum Beispiel, der dann Kamandi am Schluss gemacht hat.
Mir ist das erste Mal aufgefallen, was der Inka ausmacht, als ich Savage Sword of Conan in die Finger bekommen habe, die Schwarz-Weiß-Serie, und ich mochte den John Buscema ja sehr. Und dann gab es Inka, die haben den so geil rausgebracht.
Alcala.
Ja, Alcala zum Beispiel und der Ernie Chua. Und dann gab es Inka, wo ich dachte, Hilfe, was ist denn jetzt los? Was
die,
ist
die, denn jetzt der los? Geheißen, ja. Der den Klassiker gemacht hat mit dem Kreuz, das war...
Das weiß ich nicht mehr.
Das ist so ein harter Tony de Zungia, das war ein guter Inka auch.
Ja. Und dann habe ich gedacht, das sind ja Unterschiede, ja, wie Tag und Nacht, das ist doch derselbe Zeichner. Da ist mir das erste Mal das wirklich bewusst geworden, was du da auch verändern kannst und bewirken kannst.
Gute Pencils sind was wert, aber ein guter Tuscher auch. Ja. Also, zum Beispiel Kirby hat natürlich sehr tighte Pencils gemacht. Also ja. Da ist eigentlich alles drin. Ja. Aber es gibt welche, die machen nur ein paar Striche. Ja. Walt Simonson zum Beispiel. Und da ist dann die Tuscharbeit wieder ganz was anderes.
Ganz was anderes nochmal. Ja. Hatte ich eigentlich das Comic-Lesen als Kind dazu gebracht, Künstler zu werden?
Weiß ich nicht.
Nicht jetzt so eine Initialzündung, ja, das will ich auch machen oder so.
Ich habe immer Comics gezeichnet. Ja. Ich habe auch nie aufgehört, Comics zu lesen. Es gibt ja bei den meisten Leuten, die ich sonst kenne, die haben irgendwann mal aufgehört für ein paar Jahre. Viele. Das habe ich nie.
Ja.
Ich habe immer weiter Comics gelesen zumindest. Gesammelt habe ich es aus finanziellen Gründen eine Weile auch nicht mehr.
Ja.
Aber die waren immer rumgelegen bei mir.
Bei mir war die Lücke mal die Kinder, als die klein waren, als die erste Tochter auf die Welt gekommen ist. Da habe ich alles nur in die Kiste hingestellt und dann...
Aber du warst ja trotzdem hier.
Ja, ich hatte damit ja immer zu tun. Ne? Bei mir hat sich das Sammeln ein bisschen gelockert durch den Laden vor allem, weil wenn du den ganzen Tag davon umgeben bist, brauchst du es daheim eigentlich nicht mehr so dringend, um dich damit zu umgeben.
Bei mir hat sich das Sammeln von all den Dingen, die ich immer gesammelt habe, das war Musik, Film und Comics, erledigt mit dem Digitalen.
Und du liest jetzt Comics dann auch digital?
Also nicht viel.
Marvel-App oder
ich schaue mal durch Marvel. Du kannst vergessen, das lese ich gar nicht mehr.
Nichts mehr, ne?
Das ist Disney.
Ja, mittlerweile.
Da bin ich nicht mehr dabei. Und auch DC, die ganzen großen Verlage interessieren mich nicht. Wenn irgendwas ist, wo alle drüber reden, das kriegt man ja mit. Und dann schaut man sich das mal halt an. Meistens sage ich dann, naja.
Man hat halt einfach viel gesehen in 40, 50 Jahren Sammelleben.
Irgendwann ist die Luft raus.
Mhm.
Also, außer bei Marsh oder Kirby, muss man ja wirklich sagen. Hm. Kirby, auch Captain Victory am Schluss, finde ich top.
Hm.
Und auch die ersten
Alterswerk Sachen. Alterswerk von ihm.
Ja. Hm. Auch die ersten Sachen sind hervorragend. Also, es ist, du kannst von Kirby immer jedes Heft anschauen, egal was es ist.
Hm.
Und Marsh auch, ähnlich gute Leute.
Ja, schön. Dann gehen wir weiter,
jetzt
Nummer 3.
Jetzt sind wir dann 72. Ja. Jetzt kommen wir hier, ich schummel hier ein bisschen und mache jetzt keinen Creator, sondern zack. Das war auch was mich umgehauen hat, muss ich sagen, am Kiosk.
Ja.
Diese großen franco-belgischen Serien, die hat keiner gekannt vorher, Andy Morgan oder der wichtigste Mann natürlich,
Möbius.
Jean Giraud. Das Bindeglied dann später zu den Heavy Metal Sachen.
Ja.
Oder auch Valerian, das sind alles Serien, die haben mich umgehauen, muss ich sagen.
Damals. Ja, mich auch.
Diese europäischen Abenteuercomics aus den 60er, 70er Jahren, das ist unglaublich. Also,
ich liebe meinen Hermann heute noch.
Auch da war wieder das Magazin so überzeugend von der Machart.
Ja.
Also es war optimal gemacht.
Ja.
Das haben ja viele probiert in Deutschland mit Primo oder was weiß ich, was lang nicht so gut war. Hier waren die guten Serien drin. Es war genauso wie bei den Franzosen in Tintin oder in Spirou mit 3-4 Seiten. Die Franzosen hatten noch weniger. Die haben oft nur 2 Seiten, glaube ich, pro Woche.
Nicht so wenig?
Ja. Viel mehr war da nicht drin. Die Farben sind gut. Kupfertiefdruck am Anfang noch. Mhm. Hervorragend. Also ist ja später alles verloren gegangen, leider. Und Blueberry, also Jean Giraud, ist mit der größte europäische Comiczeichner für mich.
Ja.
Und hier war sogar Corto Maltese drin, das habe ich auch nicht gewusst, habe ich jetzt mir hier angeschaut.
Das ist Wahnsinn, was da
alles... Wahnsinn, was da drin war. Corto in Farbe, das hat man dann später...
Da war damals schon in Farbe, das ist erst jetzt wieder in Farbe gekommen.
Und gut koloriert, also kann man nichts sagen.
Und eines meiner ersten war der Mann mit dem Silberstern, dieses geniale Titelbild vorne drauf mit dem riesen Colt, den er da in der Hand hat. Und das hat mich weggebeamt. Das war so geil.
Ja, das waren die besten Serien. Ja. Blueberry, Comanche fand ich nicht ganz so gut.
Jeremiah fand ich gut, dann auch wahnsinnig gut.
War das in Zack auch noch?
Das war auch schon in Zack, ja.
Sicher?
Nee.
Nur als Zack-Box, glaube ich.
Letztlich, als Boxen auf jeden Fall.
Als Alben dann.
Als Album gab es.
Ob sie im Heft selber war, weiß ich nicht mehr. Am Schluss habe ich Zack auch nicht mehr gelesen.
Ja, aber das war auch so toll. Also
ein Hoch auf Zack.
Für euch da draußen. Die Sachen, die da drin waren in Zack und über die wir jetzt so begeistert reden, die sind alle wieder neu aufgelegt. In den letzten 10, 15 Jahren war der ganze Boom mit den Gesamtausgaben dieser Albenserien, damals dann als Albenserien und jetzt aber wieder als Gesamtausgaben. Und es gibt alles wieder in toller Aufmachung mit tollen redaktionellen
Teilen. Ich habe mir die auch dann alle nochmal gekauft.
Du hast ja auch Blake & Mortimer, hast du auch wieder jetzt die Bibliothek gekauft vom Edgar P. Jacobs, weil da auch... nochmal Zusatzmaterial drin ist und weil es einfach toll aufgemacht ist. Und auch die Williams-Sachen, die Jack Kirby-Geschichten, sagen wir Marvel Origins Collection,
kriegt gibt
die
alles,
alten
ne?
Sachen, kriegst du alles wieder.
Ja. Die Frage ist, ob die jungen Leute kaufen.
Ja, und tatsächlich wird gekauft.
Ja, wird gekauft.
Gerade die jüngeren Leser, also so Jungs um die 10, denen kannst du das super zum Einstieg geben, weil die neueren Sachen, die sind ja viel zu komplex, zu hart. Oder Crossover über 70 Serien. Ja, aber wenn ich einen Jungen habe, der 10 Jahre ist und sagt, ich will mit Spider-Man anfangen, dann gebe ich dem die allerersten Spider-Man-Hefte und dann funktioniert das.
Und der bleibt dabei, meinst du?
Der bleibt dabei.
Gut. Ja, so aber die wollen, wenn, dann Superhelden. Ne? Der klassische europäische Abenteuer-Comic ist nichts für die Jungen.
Geht auch, ja. Die kommen meistens eher über die Funny-Schiene dann sowas. Benny Bärenstark, Percy Pickwick wird dann viel genommen. Marsupilami, Spirou und Fantasio und Timon Struppi. Ne? Ja. Auch nach wie vor. Geht immer wieder.
Habe ich hier nicht dabei, weil
macht nichts.
Bin ich erst in den 80er Jahren dazugekommen. So richtig. Man hat es gekannt, Timon Struppi, es war irgendwo drin. Ich glaube, in Zack auch.
Na gut, dann kommen wir mal weiter.
Jetzt sind wir dann so 78, habe ich die ersten Heavy Metals gekauft. Die gibt es seit 77 in Amerika und 75 war Metal Hurlant in Frankreich. Ja. Und jetzt haben wir eben das Bindeglied von diesen Heften ist natürlich wieder Jean Giraud, Möbius, der eben mich nochmal umgehauen hat mit den Arzak-Sachen. Diese ersten waren hervorragend.
Unfassbar, ne?
The Long Tomorrow ist meine absolute Lieblingsgeschichte von ihm überhaupt.
Eine meiner Lieblingsgeschichten ist nach wie vor Is Man Good? Ist der Mensch
gut? Ja, ist der Mensch gut, ist auch gut. Aber Long Tomorrow ist fantastisch
mit der Stadt. Ja, Long Tomorrow ist auch geil.
Mit der Stadt, die er dann später in Inkal nochmal gemacht hat im Endeffekt.
Und das Unvorstellbare ist ja, dass das so komplett unterschiedlicher Look zu seinem Western Blueberry ist. Und ich habe ja, muss ich gestehen, es wirklich lange nicht gewusst, dass es dieselbe Person
ist.
Ich habe es lange nicht gewusst.
In den Heavy-Metal-Sachen können wir durchgehen, was da noch an Gewicht, ganz wichtig, weil es ist eben nicht nur ein Zeichner, der da wichtig ist. Das ist zwar der größte ist Möbius, aber
naja, ich fand dann
Korben
auch,
natürlich.
Also Korben war natürlich genial, dann Drouillet und war Körben, auch Körben genial.
Drouillet
war mir halt zum Teil ein bisschen zu abgehoben, aber Kassar war
für
auch nochmal
der ganz Hammer. Wichtig ist Montaigne. Chantal Montaigne, der hat immer keiner auf dem Schirm, aber das ist die Dystopie der anderen im Endeffekt. Da geht es immer um die Einwanderer schon und um.
Das habe ich gar nicht
mehr. Waren immer nur eine Seite war da drin. Es gibt, ich habe ein Album, ein französisches, wo alles zusammen ist.
Das ist aber nie mehr gesampelt rausgekommen im Deutschen, oder?
Nee. Das war dann Schwermetall hat es auch gehabt.
Ja.
Schwermetall kam dann auch relativ bald, ich glaube 79 oder 80. Das hat man dann auch gekauft. Wobei ich das meiste dann schon gehabt habe aus dem Heavy Metal.
Ja.
Und viele gute Serien haben sie dann auch nicht übernommen aus von den Amis. Die haben dann eher die französischen Sachen gemacht.
Mhm. Hatte das amerikanische Heavy Metal dann sehr viel eigenes auch drinnen?
Ja. 79, 80 hatten die Eigenproduktionen von amerikanischen Zeichnern. Dass Schwermetall am Kiosk und überall in jedem kleinen Laden war, fand ich unglaublich damals.
Ja, damals war der Volksverlag, der das ja dann gemacht hat, war auch ein Vorreiter der Comic-Szene hier.
Ja, aber vorher hat er U-Comics gehabt und das gab es nicht überall.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel Auflage der da haben muss. 50.000 wahrscheinlich, um das überall in den Kiosken. Und es gab es wirklich überall. Es gab es sogar bei mir da auf dem Land.
Das kann ich nicht sagen, was sie damals für Auflagen hatten.
Es war ein kleiner Verlag und der hat es richtig neigetrieben und hat eine Weile gut funktioniert. Hat er dann noch weitere Hefte auch gehabt.
Ja. Ja, Felix, schön. Das war doch jetzt eine Who-is-who-Liste par excellence, die wir hier vorgestellt haben.
Jetzt kommen wir noch zum Schluss.
Okay, machen wir schon noch einen.
Für mich der wichtigste Linie-Claire-Vertreter ist Jacobs.
Okay.
Und das ist natürlich das allerbeste Album, was er je gemacht hat.
Das gelbe M
ist das Beste.
Okay.
Würde ich sagen. Da ist alles drin. Da ist der fantastische Sache mit dieser Septimus-Geschichte da am Schluss.
Aber der Jacobs ist doch schon Schüler vom Ashri gewesen, oder?
Assistent.
Okay,
Assistent. Aha,
okay. Und hat aber dann selber auch eine Comicschule gemacht. Bei dem ist doch dann der Roger Liloup, der Yokozuno-Zeichner, wieder in die Lehre gegangen.
Und Bob DeMore, glaube ich, auch. Ja. Die waren alle bei denen, auch Assistenten.
Ja.
Sowieso wie Russ Manning bei Marsh auch Assistent war. Im Endeffekt.
Ja, okay.
Bei Hergé war er Assistent, hauptsächlich für Hintergründe und für die Umzeichnungen von den alten Alben. Die wurden ja zigmal umgearbeitet, die frühen Timon Struppis. Und das hat der Jacobs hauptsächlich gemacht. Und dann aber frühzeitig, zur selben Zeit eigentlich, Rayon U, ich weiß nicht, wann das war.
Aha.
War auch so späte 30er, Blake & Mortimer auch um die Zeit. Das kam alles dann nebenher und dann hat er sich darauf konzentriert. Viel hat er ja nicht gemacht, das waren 10 Alben oder sowas. Ne?
Also, das war irre, echt.
Zuerst ist es so kleinteilig. Ne?
Ja, das wirkt halt so.
Wirkt so kleinteilig. Ja, so und
Wurzelbildchen, aber...
Dabei hat es Dynamik ohne Ende.
Unglaublich, ja.
Er hat ein super Schwarz-Weiß, viel mehr noch als bei Hergé, der wirklich Linie Claire ohne Schatten ist. Jacobs macht immer schon Schatten rein, macht harte Schwarz-Weiß-Kontraste in die Bilder. für mich einfach super, das wichtigste franco-belgische Comic.
Okay.
Neben den Giraud-Sachen.
Felix.
Das könnt ihr alles hier kaufen.
Fast alles, was wir erwähnt haben, ist available, könnt ihr haben. Ich freue mich sehr, dass der Felix da war und das Gespräch könnten wir jetzt noch Stunden fortsetzen. Aber da
machen wir einen zweiten Teil.
Aber da machen wir lieber einen zweiten Teil draus, wo wir dann nochmal vielleicht auf ein spezielles Thema ein wenig eingehen. Wir hatten zum Beispiel neulich die Diskussion, was ist alles Linie klären, was nicht mit dem Gerd. Das war sehr lustig, das könnten wir mal im Dreiergespräch machen. Das
täte ich gerne machen.
Ja, sowas machen wir gerne mal, weil jetzt wird sonst zu viel. Wir verabschieden uns. Lieber Felix, ich bedanke mich recht herzlich, dass du mit mir geplaudert hast. Das war so kurzweilig, so schön.
Sehr gerne. Thank you for having me, sagt er.
You're welcome. Okay. Ja, dann sage ich ciao und bye bye, euer Bern. Ciao, Felix. Servus.